Hallo Olaf.
Hallo Carola.
Sag mal, Olaf, wolltest du schon mal Postbote werden?
Nein, wollte ich nicht, weil dann hätte ich meine großartigen Führungsqualitäten nicht ausüben können.
Unser heutiger Gast hat als Postbote angefangen, ist aber inzwischen hochqualifizierter Steuerberater mit einer eigenen Kanzlei und hat ganz viel über Führungsqualitäten, Mitarbeiterführung und Mandantenprofitabilität zu berichten und mit uns zu teilen.
Dann wird es sich dabei wohl um Kai Schliefermann handeln und den haben wir heute nämlich als Gast im Podcast und da freue ich mich drauf.
Bis gleich.
Bis gleich.
Let's talk about tax. Der Kanzlei-Podcast. Präsentiert von Lexware.
Ja, herzlich willkommen, Kai Schliefermann. Er ist Steuerberater und Managing Partner der Amicus Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Arnsberg. Das ist, wenn mich nicht alles täuscht, im Sauerland und Salzkotten in Südwestfalen. Und du bist Wiederholungsgast bei Let's Talk About Tax, denn du warst vor einigen Jahren schon mal bei uns. Herzlich willkommen.
Hallo ihr beiden. Hallo Carola. Hallo Olaf. Ja, es ist irgendwie so, an gute Dinge gewöhnt man sich.
Ja, hallo Kai. Herzlich willkommen auch von mir. Ich wollte dich noch was fragen, das habe ich letztes Mal irgendwie schon so ein bisschen vergessen zu fragen. Also wir haben natürlich recherchiert und wir wissen, du hast Industriekaufmann gelernt und Bilanzbuchhalter und 2008 die Steuerberaterprüfung bestanden. Und dann habt ihr 2020 die Amicus Steuerberatungsgesellschaft gegründet. Hatte das eigentlich was mit der Pandemie zu tun? Da war ja vorher auch eine andere Kanzlei. Hätte man die nicht weiterlaufen lassen können? Was ist da passiert?
Ja, du hast noch eine Sache vergessen. Ursprünglich bin ich gelernter Postbote.
Was?
Dann habe ich mich nochmal umschulen lassen.
Okay.
Nee, du, das hat einen ganz einfachen Grund gehabt. Es hat überhaupt nichts mit der Pandemie zu tun gehabt. Und zwar, wir haben ja erst die Preuß und Schliefermann Gesellschaft gegründet mit meinem Ursprungspartner. Und da waren wir so 5 Leute. Dann sind wir über die 10, 12 Jahre auf 30 Leute angewachsen. Und wie es dann immer so ist, dann habe ich meine gute Partnerin heute, Jutta Tacke, kennengelernt, durch einen Zufall. Und sie sagte, Mensch Kai, ich habe auch eine Gesellschaft, die ist so groß, wie ihr beide sie habt und ich habe kein Nachfolgethema. Gut, haben wir gesagt, dann setzen wir uns mal zusammen. Und wie es dann immer so ist, man schaut sich in die Augen, entweder passt es oder es passt nicht. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, das passt einfach mit uns zusammen. Jetzt haben wir so eine Entfernung von ungefähr eine halbe Stunde Autofahrt. Mhm. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, dann gehen wir jetzt zusammen. Weil für mich war auch wichtig, ich wollte nicht meinen eigenen Namen in der Kanzlei mehr drin haben. Das war ja früher mal so en vogue, ne? Dann heißt man, keine Ahnung, Doktor, schlag mich tot. Das wollte ich nicht haben. Und weil wir beide auch immer sehr freundschaftlich mit Mitarbeitern und Mandanten umgehen, so kam dann Amicus zustande. Und das war 2020, genau. Wir haben uns 2018 kennengelernt, bisschen beschnüffelt, du weißt ja mal, wie es so ist, du ziehst ja nicht sofort zusammen, sondern man guckt erstmal, ob man denn auch so zusammenpasst und dieselbe Sprache spricht und das haben wir dann schnell festgestellt und so sind wir dann praktisch fusioniert zusammen, ja.
Ach, ein schöner
Grund.
Da
waren jetzt schon so viele Informationen drin, die hätten wir normalerweise in unserem Fußnotenspiel unterbringen können. Jetzt darfst du dir aber noch andere 3 Fakten ausdenken, wenn du bei unserem Fußnotenspiel mitmachen möchtest. Also das mit dem Postboten wäre mit Sicherheit schon mal ein Knaller gewesen. Das machen wir. Deswegen kriegst du, wenn du unbedingt möchtest, einen Bonus. Aber 3 Fakten über dich, die vielleicht auch nicht ausschließlich beruflich zu tun haben. Was würdest du uns da gerne erzählen?
3 Fußnoten zu unserem Gast. Unser heutiger Gast hat sich in der Branche bereits einen Namen gemacht. Was die wenigsten aber wissen, es gibt 3 Dinge, die man so nicht vermutet hätte. Los geht's!
Ich habe gerne einen Helm auf. Und zwar, ich komme aus dem Motorradrennsport, bin früher, genau wie du, Olaf, nur meiner geht auch noch ums Kinn. Das sieht bei dir komisch aus, weil du hast ein hübsches Gesicht. Ich komme aus dem Motorradrennsport und wenn ich einen Helm auf habe, dann ist es immer so schön, dann ist man bei sich. Dann denkst du an nichts anderes. Und das ist genauso wie beim Skifahren und beim Downhillfahren. Das heißt, wenn die Kombination Adrenalin und Konzentration siehst, dann bist du bei solchen Sportarten unterwegs, weil ja, das ist wie Meditieren. Da bist du einfach bei dir.
Ja. Das stimmt absolut, ja. Und diese Hüte haben ja einen Vorteil, wenn du die hart auf den Boden schmeißt, die gehen ja nicht kaputt, anders als so ein Helm. Also.
Das haben die Ostfriesen schon rausgefunden, ne?
Das weißt du ja.
Ja, genau.
Fehlen noch.
Ich komme aus Ostfriesland, deswegen weiß ich das.
Es fehlen noch Facts, ja. Okay, ich mag Hunde. Ich habe einen Samoyeden. Und die sehen auch total süß aus. Das ist ein Rüde. Das Problem ist nur, die laufen immer so ein bisschen, nicht in der Spur, immer etwas weiter links. Ne? Und das ist, wenn du dann entspannt in den Wald gehen möchtest, weil du abends runterkommen möchtest, und dann kommt dir ein anderer Rüde entgegen.
Ja.
Hast du auf jeden Fall alle Hände voll zu tun. So, und noch ein Fact. Ich engagiere mich gerne. Ich bin zum Beispiel im Prüfungsausschuss der Bilanzbuchhalter im Kammerbezirk bei uns, den leite ich hier. Und seit diesem Jahr prüfe ich auch die Steuerberater in Nordrhein-Westfalen. Da bin ich auch im Prüfungsausschuss. Also ich versuche auch immer gerne Dinge an junge Menschen weiterzugeben. Und außerdem habe ich mir auch gedacht, auf der anderen Seite des Schreibtisches ist es wesentlich entspannter.
Spannend. Das stimmt, ja. Und das ist ja auch sehr löblich. Also tatsächlich etwas zurückzugeben von dem, was man mal bekommen hat, ist ja, und Ehrenamt und sonst anderen Dinge oder sowas, finde ich immer ganz großartig. Jetzt kommen wir mal wieder zurück zu dir. 2008 hast du gesagt, Steuerberater. Würdest du sagen, dass du deine Rolle als Steuerberater heute anders verstehst? Ich meine, du wirst dich sicherlich entwickelt haben als 2008, gerade wenn es so um solche Themen geht wie Unternehmensberatung, Datenanalyse, Mitarbeiterführung etc. Wie war da dein Weg?
Absolut. Wenn du natürlich erstmal die Urkunde in der Hand hältst, die du dann bekommst, dann bist du total stolz und denkst, jawolski, jetzt habe ich's. Und dann kommst du in der Realität und deinem Schreibtisch an. Dann sieht's ganz anders aus. Und jetzt ist so ein bisschen, wenn du natürlich dann anfängst, du bist gerade neuer Steuerberater oder Steuerberaterin bist du geworden, dann prasselt erstmal alles auf dich ein. Du glaubst natürlich auch erstmal alles ans Gute im Menschen und an alle und das System und so weiter. Und du wirst dann auch schnell eines Besseren belehrt. Und du merkst dann, dass du immer mehr zum Allrounder wirst. So, und jetzt hast du natürlich die Möglichkeit, es gibt natürlich den Unterschied, bist du Steuerberater und hast 5, 6, 10 Mitarbeiter, dann bist du die Mutter der Nation. Du kümmerst dich 24/7 und am Wochenende um alles. Aber wirklich um alles. Bis, gut, Radiergummi brauchst du heute nicht mehr, aber auch das zu bestellen. Und wenn du dann irgendwann mal die Idee hast, ich weiß nicht, ob ich mich da in der Rolle noch so wohlfühle, und sagst dann, ich will wachsen. Und dann gehst du natürlich erstmal in die Akquise rein. Habe ich zum Beispiel gemacht. Ich bin dann zu den hiesigen IHKs gegangen. Ich bin zu den Kreishandwerkerschaften gegangen und habe dort Vorträge gehalten. So, und dadurch habe ich Mandanten akquiriert. Jetzt war ich ja nicht allein. Ich habe meinen Partner Jürgen noch mit dabei gehabt. Dann haben wir irgendwann gesagt, Mensch Jürgen, du machst das Backoffice. Ich bin an der Front. So, und so sind wir, wie nicht die klassischen Steuerberater vielleicht ein bisschen, wir sind dann halt gewachsen durch, weil wir schon früh angefangen haben, Akquise zu betreiben. Das, was du heute auf jedem YouTube- und Instagram-Channel siehst, haben wir ja praktisch damals live gemacht. Veranstaltungen gemacht, neue Themen, Ideen gehabt, in einer Gruppe von 20, 30 Leuten, die dazugehört haben. Und dann wächst du irgendwann und dann merkst du auf einmal, die Aufgaben verschieben sich auch. Du bist oft nicht mehr, also du bist mehr, noch mehr Manager, aber mehr Manager für deine Mitarbeiter. Weil sich Aufgaben jetzt auf Mitarbeiter auch verteilen, dann sind auf einmal 3 Leute in der Zentrale, die sich dann um administrative Dinge kümmern. Die sind dann erstmal weg. Du hast noch mehr angestellte Steuerberater, Bilanzbuchhalter, schlag mich tot. Aber du musst auf einmal viel mehr organisieren. Das heißt, und dann diesen Switch zu bekommen, also so, ich bin jetzt, klar bin ich Steuerberater, das habe ich ja gelernt, aber ich bin auch Unternehmer. Und das ist ja die Kunst, zu sagen, hey, der klassische Steuerberater, wenn man das Steuerberater-Gesetzbuch aufschlägt, ne, alles in Eigenverantwortung, du musst alles selber machen, alles abnehmen und alles, ne, das gibt es nicht mehr. Der Drops ist ja gelutscht. Du bist Unternehmer. Und du wächst immer mehr in die Rolle des Unternehmers rein. Und dann ist Steuerberatung ein Produkt, was du vertreibst.
Ja. Aber du bist auch Chef, ne? Und kompetente Mitarbeiterführung ist ja einer der entscheidenden Faktoren, wenn man eine Kanzlei langfristig zukunftsfähig aufstellen will. Wenn man jetzt Leute einstellt, also wenn ihr jetzt Leute einstellt, was vermittelt ihr denen denn im Bewerbungsprozess oder im Vorstellungsgespräch über eure Kanzlei, oder was seid ihr für Chefs? Welche Art von Chef seid ihr?
Also wir sind die Chefs der offenen Tür. Das heißt, wir sagen ihnen auch ganz klar, wir sind ein Trainer. Also praktisch unser Büro ist das Spielfeld. Und da sind auch entsprechend die Mitarbeiter. So, und du hast ja Mitarbeiter, die bestimmte Sachen gut können und manche möchten sie vielleicht nicht so gut. Das ist wie der Torwart, der Stürmer, du hast den Verteidiger, den Abwehrspieler. Und wir sind die Coaches. Wir stehen am Spielfeldrand. Ich kann ja nicht permanent ins Spiel eingreifen und sagen, und schieße den Ball selber ins Tor, sondern ich erkläre dem Mitarbeiter, was er gut macht und was er schlecht macht. Und so empfangen wir die Bewerber auch. Wir sagen, hey, pass auf, du bist hier Teil eines Teams. Wir haben bei uns im Flur eine riesengroße Tafel, da steht Team, ne? Teil einer außergewöhnlichen Mannschaft.
Oh, cool. War das eine Entscheidung, so zu arbeiten, oder war das eine Entwicklung?
Das war eine Entscheidung. Mhm. Das muss man sagen. Also wir als Inhaber, wir sind auch so ein bisschen gepolt. Also wenn du von Natur aus schon so ein bisschen so bist. Ich habe aber in meiner Vergangenheit in der Industrie, gut, ich bin 72er Baujahr, ich habe also noch ein paar alte Zeiten, in Anführungsstrichen, miterlebt, wo du wirklich Chefs hast, ja, die lang gemacht haben. Ne? Das war halt so.
Ja.
Das war auch ganz normal. Und das war damals auch meine Antriebsfeder, als ich damals Industriekaufmann und Bilanzbuchhalter war. Da hatte ich einen Vorgesetzten in einer großen Firma, da habe ich gesagt, das kann nicht sein, so will ich nie werden. So, und das habe ich mitgenommen. Und da habe ich gesagt, für meine Mitarbeiter möchte ich so nie werden, sondern praktisch nicht ja, der Chefcoach, wenn man es so sieht. Ist wie bei Kleinkindern auch, ne? Wenn sie Mist gemacht haben, dann kannst du ihnen hinter den Nacken hauen. Du kannst aber sagen, du, pass mal, jetzt kläre ich dir mal ganz kurz, warum das doof war, warum du das gemacht hast, damit du es beim nächsten Mal nicht nochmal machst.
Das hört sich nach einer sehr klaren Linie an, aber sind dabei auch mal Sachen schiefgegangen, wo du sagen würdest, wie konnten wir nur?
Ach, klar. Also, wenn du als Unternehmer alles richtig machst, wichtig ist immer, dass sich die Waage irgendwie wieder auspendelt. Ne? Also, du schaffst es gar nicht. Natürlich hast du Mitarbeiter falsch eingeschätzt. Das ist aber auch so ein Lernprozess. Da kommt ein Mitarbeiter und du denkst so, ja, weil du denkst so, der will, der tut, weil du dich irgendwie da drin siehst. Ne? Weil du denkst so, ach guck mal, der ist doch jung und der will doch. Ne? Und dann gibst du ihm was, weil du denkst, der freut sich darüber. Nee, tut er nicht. Ne? Das ist für den total anstrengend. Und für den ist das einfach Druck und noch mehr. Und du denkst so, ja mach doch, du kannst doch dich jetzt bewegen und in 2 Jahren bist du auch Steuerberater. Du musst nur Gas geben, wie ich auch. Will er aber gar nicht. Und das hast du dann nicht erkannt. Und auf einmal ist er weg. Und dann denkst du, Mist, warum? Und da ist wichtig die Eigenreflexion, dass du nicht auch immer von dich auf andere schließt, ne? Sondern du musst jeden Menschen wirklich gucken und zuhören. Ne? Und nicht voreilig daran gehen.
Bleiben wir mal bei diesem Thema Mitarbeiterentwicklung, das finde ich ganz wichtig. Es gibt ja Spezialisierungen, Leute, die was Besonderes können, was der ganzen Kanzlei zugutekommen kann. Ist das da dann auch die Aufgabe des Chefs, diese Spezialisierung zu erkennen und zu fördern, um das, ich sag mal, für das Kanzlei allgemein Meinwohl auszubilden? Und dann gleich, um dann auf das zuzugehen, was du gerade gesagt hast, auch wirklich zu erkennen, hat er da auch Bock drauf? Weil jeder Jeck ist anders, sagt man im Rheinland. Du kannst nicht jedem einen Kopf, pass auf, ich habe eine riesen Idee, lass uns das mal machen. Und andere verkriechen sich dann unter den Tisch. Sind das so die Herausforderungen?
Absolut. Und wo du gerade sagst, ich habe eine riesen Idee, gefühlt habe ich jede Woche immer eine riesen Idee, habe mir dann aber auch angewöhnt, okay, lass das erstmal sacken. Wir hatten damals bei der Fusion hatten wir eine Dame dabei, die uns dabei geholfen hat, uns praktisch zusammenzuführen. Und wir saßen dann als Gesellschafter auch immer in den Runden und haben bestimmte Dinge besprochen und gemacht und getan, bis sie irgendwann immer sagte, Kai, halt mal kurz, ja, dreh dich mal kurz rum. Warum? Siehst du, dass dir keiner folgen kann, dass du schon wieder 2 Kilometer weiter vorgerannt bist? Die kommen nicht hinterher. Okay, gut. Und das ist genauso wie bei Mitarbeitern auch. Jetzt kriegst du Mitarbeiter oder du siehst, die entwickeln sich in die richtige Richtung. Jetzt freust du dich ja schon und denkst, super, die kann ich entwickeln. Und du möchtest das eigentlich sofort machen. Und da ist wichtig, den Mitarbeiter mitzunehmen, mit ihm zu sprechen und ihn auch zu reflektieren, zu sagen, Mensch, guck mal, ey, du gehst super gut mit den Azubis um. Mir ist zum Beispiel zu Ohren gekommen, dass die alle gerne zu dir kommen, weil du so gut erklären kannst. Du sag mal, was hältst du denn davon, wenn wir dich mitnehmen ins Team der Ausbilder? Könntest du dir das vorstellen? Oder schlafen wir eine Nacht drüber? So, und dann erstmal überhaupt, viele merken das ja gar nicht, dass sie vielleicht gut erklären können. Oder dass der Mandant sagt, Mensch, hier, der Meier, unfassbar gut, wie der mir das erklärt hat. Und denkst du, echt, der? Wie hat das denn gemacht? Wusste ich gar nicht. Nein, super. Oder der, keine Ahnung, der Karl, der kann super mit Technik umgehen. Der hat mir das alles erklärt, wie Dativ-Unternehmen online funktioniert. Da denkst du, okay, hab ich ihn auch noch nie nachgefragt, weil bei 80 Leuten kriegst du auch nicht alles mit. Und da entwickeln sich dann kleine Inseln oder wirklich Leute, aber da ist immer auch das mitzubekommen, wo sich einer entwickelt, auch mit den Mitarbeitern zu sprechen und sagen, sag mal, auch Flurfunk ist ja auch immer schön. Oder einfach mal 2 Minuten länger in der Küche beim Kaffee stehen, um ein bisschen zu hören, ne, was wird denn so erzählt?
Ich nehme mir davon mit, also statt den Leuten irgendeine Lösung zu verordnen, die man selber für logisch hält, erstmal darauf einzugehen und zu fragen, ob die das wollen, richtig?
Genau. Es ist doch so. Stell dir vor, du bist auf einer einsamen Insel mit deinen Leuten. Boot ist gestrandet. Super. Paar Hölzer liegen da. So. Und jetzt musst du der Mannschaft, jetzt willst du natürlich der Mannschaft erklären, baut doch jetzt endlich daraus ein Boot, damit wir von dieser Insel wegkommen. Ja, und keiner hat so richtig Bock, weißt du, es ist viel zu heiß. So, du kommst nicht voran. Also, was machst du? Du fängst irgendwann nachts am Lagerfeuer davon zu schwärmen, wie schön es hinterm Horizont ist. Irgendwann kommen die auf die Idee und bauen das Boot von alleine zusammen, weil sie weg wollen.
Während ich auf einer einsamen Südseeinsel, den Horizont möchte ich kennenlernen. Also gut, aber ja, ich verstehe den Inhalt, klar.
Ich finde, das ist eine schöne Metapher.
Kannst du dir vorstellen, jemandem von uns Fragen zu stellen?
Ach, logisch.
Hast du einen goldenen Umschlag bekommen?
Oh, warte, lass mal gucken. Donnerwetter, tatsächlich. Und da ist er.
Die Frage aus dem Off. Carola und Olaf haben keine Ahnung, was unser heutiger Gast gleich in Erfahrung bringen möchte. In seinem mitgebrachten Umschlag steckt eine Frage, die sich die Podcast-Redaktion ausgedacht hat.
Oh, das ist cool. Carola.
Oh.
Wie könnte dein Beruf in 10 Jahren aussehen?
In 10 Jahren? Das ist sehr spannend, denn ich weiß meistens nicht mal, wie der nächste Woche aussieht bei dem, was sich gerade alles tut in Sachen KI. Was ich halt weiß, ist, dass es sich immer lohnen wird, auf mehrere Fachgebiete spezialisiert zu sein. Dann ist man nicht so leicht zu ersetzen. Und ich gehe davon aus, dass mein Beruf in 10 Jahren sehr viel mehr mit Menschen zu tun haben wird als jetzt, weil ich merke jetzt schon, dass immer mehr Menschen mit Hilfe von KI immer bessere Ergebnisse haben wollen und das erst lernen müssen. Also gehe ich davon aus, dass KI wird alles durchdringen, hoffentlich gut reguliert, hoffentlich transparent, hoffentlich erfahren wir, wo KI drin ist. Und ich glaube, dass das meinen Beruf natürlich bestimmen wird. Ne? Ja, Marketing, Autorin, ja klar. Ich freue mich ehrlich gesagt auch drauf.
Willkommen im Club.
Ja.
Und jetzt die Frage für Olaf. Könntest du dir vorstellen, auch mal eine Pudelmütze aufzuhaben? Nein, hier ist keine Frage mehr. Das war die einzige.
Schade.
Das würde sich die Redaktion auch nicht wagen.
Aber Kai traut sich das. Also würdest du?
Ja, alles gut. Ja, klar. Ja, Pudelmütze weiß ich nicht, das ist jetzt nicht so mein Ding, aber so ein Beanie, klar, im Winter, also wenn die Ohren kalt werden, also den Hut bis über die Ohren ziehen, das sieht auch irgendwann doof aus. Also von daher, ja,
okay,
alles gut. Und nachts habe ich ja auch eine Schlafmütze auf. Gut.
Da kenne ich auch ein paar von, okay.
Ja, die sind das dann. Lass uns mal ganz langsam und ganz charmant zum Mitarbeiterführungsthema zurückkommen, weil das Spannende ist ja, je nachdem, wie ich die Mitarbeitenden fördere, das hat ja Auswirkungen auch auf meine Mandate. Das heißt also, einige Mandate bleiben vielleicht auch wegen gewisser Mitarbeitenden und das Ganze sich dann entsprechend auch profitabel entwickeln soll. Oder sind es dann eben halt Mandate, die nur Ressourcen binden? Wie gehst du in eurer Kanzlei grundsätzlich an das Thema Mandantenprofitabilität heran? Welche Rolle spielt dabei der Deckungsbeitrag?
Wir haben einen externen Mitarbeiter, der ist Professor und hat da den Hochschul für Controlling. Der macht unser internes Controlling. Und das finde ich aber toll, weil wir arbeiten hier mit Power BI, das kennen die meisten, ist mit Daten verknüpft. Und da ist uns der Deckungsbeitrag natürlich sehr wichtig. So, und jetzt hatten wir vor gutem halben Jahr haben wir eine Auswertung gemacht, negative Deckungsbeiträge. Nehmen wir das Beispiel Buchhaltung. Das ist der Klassiker. So, da haben wir uns hier angeguckt, die Negativdeckungsbeiträge, haben gesagt, okay, wie kriegen wir die denn positiv? Und dann haben wir mit jedem, oder der Professor mit jedem Mitarbeiter mal gesprochen, gesagt, Mensch, was ist denn das Problem? Ne? So, es gibt ja mehrere. Der ist nicht digital, weil er immer noch seinen Ordner bringt. Oder der ist digital, kriegt es aber nicht hin, die Dinger hochzuladen. Oder er fragt halt 1000 Dinge nach. Oder die Mitarbeiterin sagt, naja, einfach doof kalkuliert gewesen, weil Chef, da warst du vielleicht ein bisschen zu gut, weil es vielleicht eine Family and Friends Mandat war. Gut, also nehmen wir den Mitarbeiter mit ins Boot und dann erarbeiten wir mit dem Mitarbeiter, wie können wir es besser machen. So, dann spricht der Mitarbeiter auch mit dem Mandanten, sagt, du, pass mal auf, wenn dein Buchhaltungspreis so bleiben soll, dann musst du jetzt vielleicht digital werden. Wir helfen dir auch dabei. Also wir machen das zusammen. Ne? Und dann gucken wir jetzt tatsächlich jetzt, letzte Woche habe ich dann die nächste Auswertung nach einem halben Jahr bekommen und von, ich sag mal, was hatten wir da hier am Standort, vielleicht, ich sag mal, 50 Negativdenkungsweise, das kann auch mal 100 Euro sein. Ne? So, sind wir jetzt runtergekommen auf einmal auf 10 Mandanten, wo wir sagen, okay, da müssen wir nochmal nachgehen. Also innerhalb vom halben Jahr ist es positiv geworden. Weil die Mitarbeiter dann auch, das ist das Gute, du hast eine sehr hohe Bindung in unserem Job zwischen Mandant und Mitarbeiter. Und es ist was anderes, wenn ich den Mandanten anrufe und sage, naja, sieht doof aus hier. Oder der Mitarbeiter sagt, Mensch, lieber Herr, sowieso, was können wir denn jetzt machen? Helfen Sie mir mal. Wie kriegen wir es denn besser hin?
Jetzt ist das natürlich, kannst du auf einen Controlling-Spezialisten zurückgreifen, aber nichtsdestoweniger ist der Controlling eher reaktiv. Habt ihr einen Plan, ein Instrument, wie zum Beispiel Leistungspakete oder andere Dinge, um dieser Sache, ich sag mal, präventiv zu begegnen, damit der Controlling-Mensch nicht so viel Arbeit hat?
Ja, natürlich haben wir auch aus der Vergangenheit raus gelernt. Ich sag mal, jetzt hast du ja die Standardmandate, die alle da sind, die sind eingestellt, wunderbar. Natürlich ändert sich mal was, aber das sind Nuancen. Jetzt kommt das klassische Neumandat. Preist du das erstmal ein? Oft verkauft sich das Neumandat besser, als er wirklich organisiert ist. Und dann gucken wir, dann haben wir gesagt, nach 3 Monaten gucken wir uns das an. Es ist nach 3 Monaten mal bei Cut, ziehen uns die Daten rein und schauen, okay, Stunden, Aufwand, was haben wir gebraucht und bleibt der Aufwand so oder geht's oder wie geht's weiter? Und dann sofort mit dem Mandanten zu sprechen, weil das Problem ist, wenn du es ein Jahr schleifen lässt, dann sagt er, wie jetzt kommt er erst damit und irgendwas war vorher und bla bla bla. Ne? Also auch ganz transparent das anzunehmen. Der Mandanten sagt, pass auf, wir schauen jetzt 3 Monate, so haben wir dich erstmal eingepreist. Transparent und fair, das ist wichtig.
Ja, fair ist ein subjektiver Begriff. Also Mandanten finden ja überhaupt beim Steuerberater etwas zu bezahlen schon mal per se unfair. Aber die haben ja alle einen Igel in der Tasche, besonders diese Kleinstmandate, die wollen ja alle nicht. Aber dann ist Transparenz hilft natürlich, um das Verständnis auch zu schaffen. Ja, ergibt Sinn für mich.
Naja gut, am Tagesende natürlich höre ich mir das auch immer an. Ja, aber und hier und da und sie und rauf und da sage ich, haben Sie schon mal gesehen, was hinter unserer Endung steht? Was meinen Sie denn? Das steht doch GmbH, oder? Und nicht E.V.
Ja. Ja, das ist, ich bin da voll bei dir.
Ja, aber es aber ist ja auch so, du hast ja, da, also wir sind ja beim Thema Mitarbeiter. So, und jetzt hatten wir natürlich, wir haben, sag mal, unser größter in Anführungsstrichen, ich sag mal, Feind ist doof, aber wer ist zum Beispiel die Industrie? Weil, wie wir alle wissen, in unseren Bereichen, sag ich mal, haben wir eine gewisse, sag ich mal, Lohnniveau. So, und die Industrie packt halt gerne noch einen Schnaps oben drauf, weil sie wissen, sie kriegt aus unserem Bereich extrem gut ausgebildete Mitarbeiter. Ja. So, und dann ist es natürlich so, jetzt kommt der Mandant und sagt, ja, das ist ja schon wieder teurer geworden, wie auch immer. Dann sage ich, lieber Mandant, ich sage, wir bezahlen unsere Mitarbeiter gut, weil sie einen super Job machen. Wenn Sie meinen, Sie sind der Meinung, Sie müssen nicht so viel bezahlen, dann müssen Sie auch vielleicht gehen, weil wir haben den Mitarbeiter nicht mehr, weil er nach nebenan in die Metallbude gegangen ist. Also das können Sie sich überlegen, was Sie haben wollen.
Ja, naja, schon klar. Das ist genau das und ich verstehe das, also bin da hundertprozentig bei dir, ja.
War noch besser wie jetzt kommen ja schon Carole, du hast ja eben von KI gesprochen.
Ja.
Jetzt kommen ja die ersten Mal, dann steht, ja, also die nächsten 2 Jahre läuft doch bei euch sowieso alles mit KI, dann wird der Buchhaltungspreis ja mindestens weit unter der Hälfte liegen.
Dann sollen sie das doch selber machen, wenn sie das
genau. und das hast du, Carole, eben richtig gesagt, ich sehe KI auch als ganz klares, funktionell gutes Instrument. Und was wir nicht vergessen dürfen, ist, wir haben People-Business. Und kein Mandant möchte in irgendeiner Kanzlei anrufen, wo irgendein Bot dran geht, der ihm weiter bei seinen Fragen hilft.
Ja.
Sondern da braucht er einen Mensch, eine Person, die ihn kennt, die auf seine Bedürfnisse eingeht. Und das verkennen, glaube ich, viele, weil viele sind sofort in dieser Blase. KI macht uns alle überflüssig.
Nein.
Ich würde ganz gerne in Anbetracht der Tatsache, dass wir im Spätherbst unserer Folge angekommen sind, dich um ein kurzes Statement, um eine kurze Empfehlung bitten, Wenn jetzt Berufskolleginnen und Kollegen von dir anfangen zu sagen, hey, pass mal auf, ich muss das Thema Mitarbeiterführung und Deckungsbeiträge, Preiskultur etc. wirklich ernsthaft in Angriff nehmen. Mal so einen kurzen, kernigen Tipp, wie starte ich und was ist die Zieldefinition?
Die Frage ist erstmal, schaffst du das alleine? Hast du selber die Performance zu sagen, ich setze mich jetzt dahin und arbeite das alles aus und tue das? Wenn du das nicht kannst, hol dir Hilfe. Es gibt genug Menschen im Markt, die dich dabei unterstützen, weil meistens schaffst du es nicht alleine, weil du auch in deiner eigenen Denke wieder bist. Ich habe das auch gebraucht. Ich brauchte auch einen Sparringspartner, der gesagt hat, Kai, hey, guck mal so. Ach ja, habe ich gar nicht gesehen, weil ich ja in meiner Schiene bin. Und deswegen holt euch definitiv Hilfe dabei. Aber geht es an. Es ist so wichtig, Transparenz drin zu haben. Zum Beispiel bei unseren Mitarbeitern, das war auch die Idee unserer Coaching-Dame, die gesagt hat, hey, ihr macht zweimal im Jahr Feedback-Gespräche mit den Mitarbeitern. Wie geht's dir? Was machst du? Was können wir für dich tun? Was kannst du für uns tun? Und wie geht's in deinem Job weiter? Und entkoppelt das von dem Leistungsgespräch, wenn es um Geld geht. So, wir haben gesagt, okay, Geldgespräche haben nichts mit Feedback-Gesprächen zu tun. Weil, gehst du in ein Feedback-Gespräch rein, denkt der Mitarbeiter nur ans Geld. Alles andere ist Nebensache. Also trenne diese Dinge auch.
Es ist super, super spannend. Ich glaube, du musst einfach nochmal wiederkommen, denn wir haben jetzt leider wirklich keine Zeit mehr. Und du hast recht, man sollte sich auf jeden Fall auch externes Fachwissen dazu holen, weil man sonst betriebsblind ist. Ich finde ja unsere Podcast-Folgen sind auch ein super guter Einstieg in solche Themen.
Das stimmt.
Man kann uns auf Spotify hören, man kann uns auf YouTube sehen, man kann uns folgen, man kann uns ein Like dalassen und auf dem LinkedIn-Kanal von Lexwerk Kanzlei auch Feedback zu den Folgen geben und weitere Fragen stellen. Wir freuen uns sehr über Interaktion mit euch und wir bedanken uns ganz herzlich bei dir für deine Zeit heute. Vielen Dank, lieber Kai.
Sehr gerne, liebe Carola und lieber Olaf.
Danke, Kai, und ich gehe doch davon aus, dass wir uns demnächst mal wieder persönlich über den Weg laufen.
I hope so.
So,
tschüss.
Do I.
Ciao.
Bis dann, ciao.
Ciao, macht's gut. Ciao.
Let's talk about tax. Der Kanzlei-Podcast. Präsentiert von Lexware.